Ich bin Daniel Retschitz-Egger. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ja, so klingt es also, wenn Österreich Musikgeschichte schreibt. Der Wiener Countertenor JJ, der eigentlich Johannes Peach heißt, hat für Österreich den Song Contest gewonnen. 11 Jahre nach Conchita Wurst ist die Sensation also wieder einmal perfekt. Warum ein 24-jähriger Wiener Opernsänger gerade die ganze Welt verzaubert, wie es zu seinem Sieg gekommen ist und was das für Österreich bedeutet, darum geht's heute. Markus Schreuder, du bist Bundesrat und seit 2012 verantwortlich für die Song Contest Berichte von vor Ort beim Standard. Die Kollegen vom Ticker haben dich gestern, glaube ich, auch den Eurovision-Korrespondent genannt. Jetzt haben wir den Chance also schon wieder gewonnen. Wie ist das denn passiert?
Ja, es hat der ORF tatsächlich einen Song ausgesucht, natürlich mit Hilfe von einem paar Panels, ja, die davor stattfinden und eine Auswahlprozedere, der einfach perfekt zum Eurovision gepasst hat. Ja. Wasted Love ist ja so ein Song, den wird man wahrscheinlich für 3 weniger hören, nicht? Das ist jetzt nicht so dieser typische Pop-Song für die Charts, das ist einfach ein Song für den TV-Moment. Und das war zum Beispiel Rise Like a Phoenix ja auch. Und die Songschreiber, also eigentlich in dem Fall vor allem eine Schreiberin, nämlich die Thea, der Thomas Turner und der JJ selbst haben einfach den perfekten Eurovision-Song hinbekommen.
Dieser JJ, wer ist denn das überhaupt? Den kannte man ja vorher, glaube ich, wenn man nicht unbedingt regelmäßig in die Oper gegangen ist, ja nicht so sehr.
Naja, das kommt darauf an, ob man Castingshows geschaut hat. Ja. Er war ja bei The Voice UK und dann später, also 2020, da war er wirklich noch ein Teenager, also jetzt 24, also es war 19. Dann war er bei Starmania 2021, wo er eben eine gewisse Thea kennengelernt hat und nannte sich Johannes Peach und nennt sich immer noch Johannes Peach, wenn es um die Oper geht. Er ist in der Opernausbildung, er ist ein Kontratenor, wie man eigentlich im Deutschen sagt. Wir sagen immer auch Countertenor, aber Kontratenor, das waren diejenigen, die früher in der Liturgie gegen den Tenor die hohe Stimme gesungen haben. Daher kommt dieser Name, weil Frauen in der Kirche ja nicht singen durften früher. Und das sind diese hohen Falsettstimmen und das kann man mittlerweile studieren. Und weil in vielen Opernhäusern der Welt Barockopern ein riesen Comeback haben, sind Countertenöre tatsächlich sehr gefragt und sehr gesucht. Also wenn man das gut kann, wenn man ein guter männlicher Sopran ist, dann hat man sehr gute Karrierechancen.
Ich habe hier auf meiner Frageliste stehen, ich liste das jetzt ganz kurz wortwörtlich vor, wie ich es mir aufgeschrieben habe. Wie geht diese Stimme? 5 Fragezeichen. Ich glaube, du hast mir es gerade eben ein bisschen beantwortet. Das ist einfach sehr, sehr viel Ausbildung.
Das ist Ausbildung, aber man muss schon auch eine Anlage dazu haben. Wir kennen es auch aus der Popwelt. Man denke eben, also muss man schon ein bisschen in die Geschichte zurückgehen. Ich bin natürlich schon eine ältere Generation, aber wer sich noch an Jimmy Somerville erinnert, Bronski Beat, Small Town Boy, solche Sachen, der hatte ja auch so eine hohe Kopfstimme. Und wenn man das dann wirklich intensiv trainiert, dann kann man das auch lernen und dann kann man Arien singen.
Und offensichtlich auch den Song Contest damit gewinnen. Das ist ja das Interessante irgendwie. Wie passt denn das zusammen? Ich meine, Song Contest ist nicht nur Pop und Party und Eurodance. Da haben auch schon zurückhaltendere Lieder gewonnen. Ich denke da an Portugal vor einigen Jahren. Aber was hat es dieses Mal genau ausgemacht? Was ist so deine Einschätzung?
Also wirklich wissen tut's eh keiner, weil wir haben ja keine Umfragen, wo wir genau recherchieren, weswegen haben die Isländer diesen Song und nicht den und die Portugiesen und die Tschechen und die Slowenen und die Griechen und die Israeli. Wir wissen es nicht. Und berechenbar ist der Eurovision Song Contest auch nicht, obwohl man schon am Anfang, also ich bin ja jemand, der auch die ganzen nationalen Vorentscheide verfolgt und dann auch schaut. Manchmal weiß ich auch, hättet ihr damals, ihr lieben Portugiesen, einen anderen Song gewählt, hättet ihr viel bessere Chancen als das, was ihr jetzt geschickt habt oder so. Ja. Aber wirklich, dieses Rezept gibt es nicht. Es gibt sowas wie ein Momentum. Ja. Es gibt ein paar Songs, die sind einfach gut genug für einen Sieg. Und dann gibt es so ein Momentum und meistens ist es mit Emotion verbunden. Weil was beim Eurovision Song Contest zählt, ist einerseits dann beim Finale, dass die Jurys überzeugt sind, dass das ein guter Act ist, gesanglich, inszenatorisch und einfach das Paket. Das sind dann die sogenannten Expertinnen und Experten in Sachen Musikindustrie, Musikwirtschaft, Musikwissenschaft, Popmusik, Radiojournalisten, weil keine Ahnung, sowas, ja. Auch andere Sänger und Sängerinnen. Und dann gibt es die, die anrufen, die andere Hälfte der Punkte. Und das Wichtigste ist, dass du in der Erinnerung bleibst. Es sind ja 26 Songs gesungen worden. Merk dir mal 26 Songs, das ist unmöglich. Ja? Das heißt, du musst dir diesen einen Song merken, weil der dich am meisten berührt hat, weil der am meisten Spaß gemacht hat. Emotionen können ja auch unterschiedliche sein. Ja? Das kann Trauer sein, das kann die Geschichte dahinter sein. Und das kann einfach, ja, weil du wirklich viel Spaß gehabt hast bei Espresso Macchiato oder sowas, ja. Und man weiß es nie vorher, was dann am meisten überwiegt und am meisten überzeugt. Aber der JJ hat die Jurys am meisten überzeugt mit seinem Können und das Publikum am viertmeisten emotional berührt, dass sie bereit waren, 50 Cent zu investieren, um für diesen Act anzurufen oder eine SMS zu schicken.
Das ist ja immer etwas verwirrend beim Song Contest, wie dieser Unterschied zwischen Publikums- und Jury-Voting zustande kommt. Zuerst beginnt ja immer die Jury. Du hast gerade schon gesagt, das sind die Experten aus den verschiedenen Ländern. Und da war Österreich ja durchgehend auf dem ersten Platz eigentlich mehr oder weniger. Also diese 12 Points to Austria, das kennt man ja, diese Phrase kennt man, beziehungsweise in Österreich kennt man es wahrscheinlich weniger, weil diese 12 Punkte nicht so oft zu uns kommen, aber dieses Mal eben schon. Was hat es mit diesen 12 Punkten genau auf sich? Kannst du uns das noch kurz erklären?
Also der Eurovision Song Contest hat seit Beginn, den Eurovision Song Contest gibt es ja jetzt seit 69 Ausgaben, seit 1956 erst nur einmal ausgefallen, nämlich 2020. Und man hat da am Anfang sehr viele Punktesysteme ausprobiert. Da gab es 5 Juroren und jeder konnte einen Punkt abgeben und solche Sachen. Ja. Und irgendwann, das hat ein bisschen gedauert, und zwar beim Eurovision Song Contest 1974, das war genau der Song Contest, wo eine gewisse schwedische Gruppe namens ABBA gewonnen hat, hat man die 12-Punkte-Regel eingeführt, indem man gesagt hat, na irgendwie cool, dann machen wir doch Top 10 der Juroren. Damals gab es ja nur Jurys, es gab ja damals noch keine Telefonvotings. Und dann hat man entschieden, wir rein die Top 10, damit nicht nur immer ein Song, weil wir hatten immer wahnsinnig viele Songs, die 0 Punkte hatten, weil wenn man nur 4-5 Punkte vergibt, ja. Und dann hat man das eben eingeführt und dann hat man sich gesagt, na ja, aber irgendwie muss man ja den Platz 1 und Platz 2 noch ein bisschen zusätzlich belohnen mit Bonuspunkt. Und so ist es entstanden, dass man von 1 bis 7 dann votet und dann kommen die 8 Punkte für Platz 3. Und dann gibt es halt eben den Sprung 10 Punkte für Platz 2 und 12 Punkte für Platz 1, damit sozusagen der Winner noch einen kleinen Bonus hat. Ja, und das 12 Punkte, das ist ja zu einem geflügelten Wort geworden. Wenn du in Island sagst, du so point, oder in Island, oder in Portugal, oder in Griechenland, jeder weiß, was gemeint ist. Ja.
Das ist irgendwie auch die ganze Magie hinter dem, dass alle genau wissen, was gemeint ist. Bleiben wir noch ganz kurz dabei, über die generelle Faszination des Song Contests wollen wir nachher auch noch ausführlich sprechen. Aber welche Länder waren denn oder welche Jurys in welchen Ländern waren denn von Österreich dieses Mal so überzeugt, dass es diese 12 Punkte gab? Was ist da herausgestochen?
Also Österreich hat ja mehrmals 12 Punkte bekommen, aus Irland zum Beispiel, aus Estland, aus Lettland, aus den Niederlanden, aus Kroatien, aus Belgien. Also man sieht, das sind schon, ist geografisch ziemlich weit verbreitet, aber der Norden hat uns sehr gemocht. Und Deutschland hat uns auch sehr gemocht, umgekehrt ja nicht. Deutschland hat von der österreichischen Jury 0 Punkte bekommen. Das war wieder mal so ein Klassiker der ESC-Geschichte, wenn man so möchte. Ja. Das Publikum hat nämlich...
Was ist der Klassiker genau? Österreich gibt Deutschland keine Punkte und Deutschland Österreich?
Und umgekehrt.
Umgekehrt auch?
Na, umgekehrt eigentlich auch nicht, aber die haben uns 12 Punkte gegeben, also war das diesmal eine Einseitigkeit. Jeder hat natürlich gerechnet, dass Österreich Deutschland 12 Punkte gibt, weil ja das deutsche Duo ein österreichisches war. Norwegen hat uns 12 Punkte gegeben zum Beispiel. Also man sieht schon, dass das sehr verbreitet war. Es gab allerdings auch 5 Länder, wo wir keine Punkte bekommen haben, auch nicht von den Jurys. San Marino, Georgien, interessanterweise Italien, da hätte ich erwartet, viele Punkte, und Tschechien und Rest of the Worlds hat uns auch keine Punkte gegeben. Ja. Das Rest of the Worlds muss ich kurz erklären. Es gibt bei den Publikumsvotungen ein Land mehr. Weil man kann sich auch als Neuseeländerin oder als Kanadier oder als Südafrikanerin oder als Brasilianer registrieren und voten. Und es gibt ein Land, das gilt dann wie ein Land, und die dürfen auch einmal 12 Punkte vergeben. Und das ist alle, die nicht teilnehmen.
Wir sind aber noch bei der Fachjury hier, oder?
Nein, das ist das Publikumsvoting. Es gibt beim Publikumsvoting ein Land mehr, das wollte ich damit sagen. Ich verwirre dich noch mehr, ich merke schon.
Ja, ich fühle mich gerade etwas wie die Moderatorin Hazel Brugger, die da gestern auf der Bühne gestanden ist und das Ganze auch erklärt bekommen hat und am Ende dann auf einen Zettel geschrieben hat, Points are good, also Punkte sind gut, weil sie es offensichtlich auch nicht verstanden hat. Aber wie wir bereits angesprochen haben, das gehört ja irgendwie auch dazu, dass man dieses ganze System nie so ganz durchschauen wird.
Also ich versuch's noch einmal. Ganz kurz.
Ja, probier's.
Ja, es gibt Jurys in jedem Land, das teilnimmt. Die vergeben die Punkte von ihrer Top 10. Ja? Und Platz 1 kriegt 12 Punkte und der 10. Platz kriegt einen Punkt. Und die werden verkündet von diesen Sprecherinnen und Sprechern, die wir immer sehen. Dann gibt es noch das Publikumsvoting. Das sind die Anrufe und die SMS. Die werden zusammengezählt. Und dann geht man die Reihenfolge des Juryvotings vor nach oben und sagt denen, wie viel hast du bekommen vom Publikum, wie viel hast du bekommen vom Publikum. Und das macht die Spannung aus. Und das Publikumsvoting hat eben ein Land mehr, weil auch die Nicht-Teilnehmer sozusagen als ein Land zusammengefasst werden, als Rest of the World.
Das heißt, JJ ist außerhalb von Europa, außerhalb dieser 37 Länder eigentlich gar nicht so gut angekommen.
Hat einen Punkt vom Publikum bekommen.
Hat er generell deutlich weniger Punkte vom Publikum bekommen als der Zweitplatzierte, das war Israel, mit New Day Will Rise. Was sagt denn das über den ESC aus? Wir haben offensichtlich die Jurys überzeugt, aber die Leute eigentlich nicht ganz so sehr.
Ja, das ist so. Ja, das ist aber auch nicht außergewöhnlich. Die Jurys sind ja eigentlich dazu da, dass man nicht nur Emotion gelten lässt, sondern auch, was hat eine musikalische Qualität und wie kann man auch Karrieren fördern, die eine gewisse Musikalität fördern. Der Hintergrund war, dass man nicht nur Spaß-Acts sozusagen, die Amaler Gaude machen und dann einfach sonst keine musikalische Bedeutung haben. Und das ist eigentlich der Konflikt, der innere Konflikt des Eurovision Song Contest, seit es ihn gibt. Und das Schöne ist, er wird nie gelöst werden. Ist es eine Fernsehshow oder will es Karrieren starten? Will es 3 Minuten Fernsehmoment mit einer tollen Inszenierung kreieren, wo du vom Fernseher sitzt und sagst, wow, und sonst hat das überhaupt keine musikalische Bedeutung? Oder willst du, dass noch mehr ABBA, Celine Dions oder Jürgens und Måneskins entstehen? Und in diesem Interessenskonflikt wird der Eurovision Song Contest immer hin und her pendeln und das macht das irgendwie auch lustig. Ja, ich liebe genau diese Konflikte und diese vielen Ebenen und Layers, die der Eurovision Song Contest immer so hat. Politisch, musikalisch, fernsehtechnisch, Kostüme, Dramaturgie, alles. Es gibt so viele Aspekte, die man sich da anschauen kann.
Wir haben noch sehr viele Länder, insgesamt 36, über die wir noch kaum gesprochen haben. Über alle werden wir wohl auch nicht sprechen können. Aber reden wir vielleicht über die Bestplatzierten. Wir haben es gerade schon angesprochen, Israel ist auf Platz 2. New Day Will Rise von Yuval Raphael. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Eine Überlebende des 7. Oktobers war sie. Und wenn man sich den Song Contest von 2024 in Erinnerung ruft, damals in Malmö in Schweden, da gab es gegenüber der israelischen Teilnehmerin sehr, sehr viele Angriffe. Das war dieses Jahr etwas weniger, oder?
Ja, deutlich weniger. Man muss dazu sagen, Basel hat natürlich auch nicht so eine große muslimische oder palästinensische Community wie Malmö. Die sind in Malmö ganz stark. Und es hat aber auch damit zu tun, dass man wahrscheinlich gegen Yuval etwas schwerer demonstrieren konnte. Es ist ja eher erstaunlich, dass man dann gegen eine Sängerin demonstriert und nicht gegen die Regierung. Es ist ja eigentlich irgendwie strange. Und die Diskrepanz der Jury und der Public Votes, das ist wirklich interessant. Da gibt es mehrere Überlegungen, warum das so ist.
Ganz kurz zur Erklärung für die Zuhörerinnen, die sie nicht vor sich haben. Die Jury hat der israelischen Teilnehmerin 60 Punkte gegeben und das Publikum 297. Das sind über 100 Punkte mehr vom Publikum, als beispielsweise Österreich bekommen hat.
Ja. Also es gab hier eine starke Solidarisierung, sicher aufgrund der Geschichte von Yuval Raphael. Ich glaube, dass je mehr demonstriert wird gegen einen Beitrag, umso mehr Solidarität das auch zur Folge hat. Also ich kenne einige Leute, die haben einfach gesagt, ma, die hat man so laut davor gehört, da habe ich für Israel angerufen. So gemein, wenn die Buh rufen. Es kann ja wirklich das schon ein emotionaler Moment sein. Und sie war ja nun ein Überlebende des Attentats der Hamas am 7. Oktober 23 auf das Nova Rock Festival. Und sie hat auf brutalste Art und Weise erlebt, wie um sie herum Menschen sterben und erschossen werden. Und sie hat sich totgestellt und sie ist unter Leichen gelegen. Und die sind sogar 6-mal in diesem Bunker, wo sie sich hinein versteckt hat, hineingegangen und haben immer wieder reingeschossen. Also was diese Frau erlebt hat, ist ja unglaublich. Und das wird in vielen Medien erzählt worden sein. Und dann singt sie diesen Song. Wäre ich Juror gewesen, hätte ich dem Song auch nicht so viele Punkte gegeben. Sie hat ihn toll gesungen, aber ich fand den Song etwas zu, wie soll ich sagen, altbacken. Das klingt jetzt ein bisschen hart vielleicht, aber es war halt so eine Hymne, wie man es vor 10, 15 Jahren auch schon beim Eurovision sehr oft gehört hat. Toll vorgetragen, aber mit der Geschichte wird es ein emotionaler Moment. Man erinnert sich und man ruft gerne dafür an.
Platz 3 auch ein absoluter Publikumsliebling, nämlich Estland. Tommy Cash, Espresso Macchiato. Ich singe ihn jetzt nicht vor, A, weil ich nicht singen kann und B, weil wir ihn beide sonst wahrscheinlich die ganze Nacht nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Das hat aber trotzdem nicht für den ersten Platz gereicht, obwohl es inzwischen schon so eine Hymne ist.
Ja, auch von der Jury weniger Punkte bekommen als vom Publikum. Es war ja auch nicht gut gesungen, es war ja einfach ein Spaßbeitrag. Ja, da sind wir wieder bei diesem Punkt. Wobei der wahrscheinlich wirklich eine Karriere machen kann, eben mit diesem Musikkabarett. Ja. Er hat ja den Platz bekommen, den man eigentlich im Vorfeld geglaubt hat, dass Schweden das haben wird, dass das der Spaß-Act sein werden, der den meisten Zuspruch haben wird. Dass es dann Estland geworden ist, war ein bisschen überraschend. Aber es war ja auch wirklich lustig inszeniert. Man hat da ja 3 Minuten wirklich gern hingeschaut und es war einfach lustig. Die wackelnden Beine, die viel zu lange Krawatte, die so ein bisschen an Trump erinnert. Er schaut dann halt auch so ein bisschen unbeholfen in die Kamera und dann stürmt ein Fan auf die Bühne und wird dann abgeführt. Es ist ja ständig was passiert und man ist 3 Minuten bestens unterhalten. Das war ein kleines Mini-Theater und das fand ich war sehr schön gelöst.
Du hast schon Schweden angesprochen, war ja bei den Buchmachern immer auf Platz 1, hingegen Österreich auf Platz 2. Geworden ist dann nur Platz 4, doch 126 Punkte von der Jury und 195 vom Publikum. Also durchaus eine solide Performance. Bara Bada Bastu, ein schwedisches Lied über die Sauna, gesungen von allerdings finnischen Sängern, war dann aber am Ende des Tages wohl doch nicht so ganz beliebt.
Man muss dazu sagen, finnische Sänger, aber der schwedischsprachigen Minderheit. Ja, das ist ganz wichtig zu sagen.
War ja auch auf Schwedisch.
Genau. Irgendwas ist da passiert und ich kann es selber sagen. Und manchmal gibt es das, was man nicht wahrnimmt, offensichtlich aber so subkutan, da ist irgendwie der Esprit irgendwie ein bisschen verloren gegangen. Ich fand es im schwedischen Vorentscheid war das so neu und fresh. Ich glaube, die haben das zu oft performt und so geprobt. Es war schon ein bisschen so so routiniert runtergemacht sozusagen. Und irgendwas hat da gefehlt. Ich glaube, hat einfach am Ende des Tages war der Song vielleicht doch zu banal, als dass man sich wirklich sagt, diesen gönne ich den Sieg. Und ich glaube, dass viele sie erdacht haben, also ich hatte es im Freundeskreis gehabt von Leuten, die gar nicht so intensiv Song Contest verfolgen und die fragen mich halt, weil sie wissen, ich kenne mich aus, wer ist denn so der Top-Favorit? Dann sagt man Schweden und dann kommt so, nicht schon wieder Schweden. Ja, so irgendwie. Und dass man dann sagt, na, dann rufe ich jetzt doch lieber für Estland, dann ist einmal was anderes.
Auch ganz kurz zur Erklärung für die Zuhörerinnen, die vielleicht nicht so tief im ESC-Game drin sind. Schweden ist schon so ein Dauergewinner, dem man es zwar immer gönnt, Aber manchmal will man vielleicht doch dann doch was anderes sehen. Ich würde noch gerne mit dir über die Flops des Abends sprechen und da ist mir sofort beim Anhören Großbritannien, also beim Anschauen Großbritannien in den Sinn gekommen. Remember Monday heißt die Band und der Song heißt What the Hell Just Happened. Das haben sich wohl die Zuseherinnen und Zuseher nachher auch gedacht, nachdem sie dieses Lied gehört haben. Was aber ungewöhnlich ist, wenn man sich dieses Lied jetzt auf Spotify oder sonst irgendwo anhört, das ist schon eine gute Popnummer, aber live hat es überhaupt nicht funktioniert.
Ja, also ich fand die Inszenierung auch ein bisschen, hat mir nicht gefallen. Es kam so halbseiden rüber. Ich habe jetzt kein gutes Wort dafür. Immerhin hat es doch Juroren so weit begeistert, dass 88 Punkte geflossen sind und 0 Punkte vom Publikum. Das ist schon eine interessante Diskrepanz. Nicht so groß wie bei der Schweiz, aber doch groß. Ich glaube, dass das einfach ein bisschen messy war, so vom Auftritt her, dieses Gelachen, das war so Teenager, betrunkene Teenager-Girls, ja, sie singen ja auch vom Betrunkensein. Ich weiß nicht, ob das Bejubeln von Alkohol wirklich so ein gutes Eurovision-Thema ist. Da müsste man darüber diskutieren. Oder ob die europäischen Städte vielleicht schon zu sehr von britischen Billigfluglinientouristen geflutet werden, die dann gerne über die Stränge schlagen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Aber ich hatte United Kingdom am letzten Platz getippt, muss ich dazu sagen. Und sie sind immerhin 19. geworden. Und ich war überrascht, dass die Juroren das doch so gut finden. Aber das mag der Grund sein, was du sagst, nämlich, dass es ein guter Radio-Hit ist und dass die erkannt haben, das ist so ein bisschen Katy Perry-mäßig, das kann man einfach so in die Charts ein bisschen bringen oder so.
Ist natürlich auch absolut subjektiv, was ich gerade gesagt habe und muss absolut nicht auf irgendjemanden anderen zutreffen.
Ja, aber darf ich dazu was sagen?
Ja,
das
natürlich.
Ist doch das Herrliche im Song Contest. Wir machen ja einen auf sportlich. Ne? Wir geben da Punkte und dann gibt es Ranglisten von etwas, was überhaupt nicht bewertbar ist, nämlich Geschmack. Und das ist ja die völlige Absurdität des Eurovision Song Contest und das ist auch das Faszinosum. Ja? Deswegen sind manche Leute dann total enttäuscht, wenn ihr Song nicht gewinnt. Dann denke ich mir, der Song bleibt dir eh, sei glücklich, es gewinnt vielleicht bei anderer, aber der Song bleibt.
Man kann auch herrlich drüber streiten, gerade beim Anschauen, ob es einem gefällt oder nicht.
Wunderbar, herrlich, oder? Ja.
Jetzt habe ich dir mehr oder weniger meinen größten Flop des Abends, also den ich als Flop empfunden habe, auf die Augen gedrückt. Was war denn deiner?
Es ist schwer zu sagen. Es gab einen Flop, den ich angefangen habe zu lieben. Das war Island, diese zwei Jungs mit dem Boot. Das fand ich dann irgendwann so lustig. Ich habe mit San Marino einfach nichts anfangen können. Da kommt Gabri Ponte, wahrscheinlich der reichste und erfolgreichste Act in diesem Jahr. Wahrscheinlich noch erfolgreicher als Luan. Für alle, die nicht wissen, warum. Gabri Ponte ist ein Star-DJ und DJs sind ja Großverdiener im Musikbusiness. Er hat zum Beispiel in den 90er Jahren mit Eiffel 65 große Hits gehabt. Und ich fand Tutta l'Italia, ich schaue ja genauso gerne das italienische Festival di Sanremo wie Eurovision. Und das war der Jingle. Und dann wurde das Act von Sanremo, ja, von dieser kleinen Republik, das in Italien liegt sozusagen, wenn man möchte. Oder von Italien umringt ist, so muss man das korrekterweise sagen. Und ich fand das so nervig und ich konnte es nicht mehr hören. Ist auch zuletzt letzter geworden.
Du hast dich also schon satt gehört dran.
Ja, ja. Es gibt so Momente, da hat man sich einfach satt gehört. Und es gab noch einen Song, den ich abgelehnt habe, inhaltlich, das war Luxemburg. Bei aller Sympathie für Luxemburg, aber sie ist ja eingetreten, um zu sagen, France Gall hat 1965 als Marionette von Serge Gainsbourg singen müssen und das war antifeministisch und ich mache jetzt aus diesem Puppenlied etwas Feministisches. Und genau dieses Lied ist aber von Männern geschrieben worden und sie ist dann so von Männern so wie eine Puppe herumgeschoben worden. Und ich fand das inhaltlich sehr fragwürdig.
Interessant, das zeigt sehr gut, wie viel du über den Song Contest weißt, weil ich habe das Lied gehört und habe mir eigentlich nur gedacht, ist eine nette Popnummer, aber recht viel mehr ist nicht hängen geblieben. Ich habe dann erst bei der Wiederholung, das muss man auch wissen, wenn man es nicht schaut, zum Schluss werden ja die Songs immer noch mal kurz eingespielt, damit man dann auch anrufen kann für den Song. Habe ich mir gedacht, ah ja, das ist ja auch passiert an diesem Abend, aber auch relativ schnell aus meinem Gedächtnis gelöscht. Du hast vorher schon die Schweiz angesprochen als Gastgeberland und über die lassen wir uns noch ganz kurz gesondert sprechen. Voyage von Zoé Mee, die hat sehr, sehr viele Punkte von der Jury bekommen, 214 und dann beim Publikumsvoting original 0. Was ist da schiefgegangen?
Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es auch deswegen nicht, weil meine Anrufe nicht gereicht haben. Das war der Act, für den ich angerufen habe.
Du rufst doch tatsächlich an.
Ja, natürlich. Ja. Das gehört ja dazu. Ich meine, hallo, ja. Ohne Anrufe kein Eurovision. Das ist wie bei einer Wahl. Ja. Man darf sich nicht beschweren, wenn das gewinnt, wenn man nicht mitgestimmt hat. Nein, ich habe für die Schweiz gestimmt, weil es war für mich so ein wunderschöner Moment. Ich fand den Eurovision Song Contest dieses Jahr ein bisschen zu überinszeniert. Es waren sehr viele Blitzlichter und alles wie Musikclips aneinanderreihung. Es hatte selten so ein bisschen so Konzertcharakter. Und dann kam sie und es war nur dieses Dunkel und sie war in diesem sanften Licht, fast wie so ein Caravaggio-Gemälde. Und man hat nur mit ihrer Hand so inszeniert und ich fand das so ein poetischer Moment. Und offensichtlich ist das aber so ein Minderheitenprogramm, dass auch meine Stimme nicht gereicht habe und ich weiß nicht, warum. Vielleicht haben auch die Leute gesagt, die haben vorher gewonnen. Keine Ahnung, vielleicht ist es sowas Banales. Ich finde es total schade.
Ich glaube, der Schweizer Rundfunk ist am Ende des Tages dann doch relativ froh, dass sie es nicht zweimal hintereinander austragen müssen. Und das führt uns auch gleich zu unserer nächsten Frage beziehungsweise über das nächste Thema, über das wir sprechen müssen. Österreich ist nämlich jetzt wieder an der Reihe. Nach 2015 wird der Song Contest wieder in Österreich ausgetragen. Die Frage ist, wo eigentlich? Es gibt ja einige Bewerber, Wien natürlich, irgendwie logisch. Wels hat sich interessanterweise beworben. Oberwart im Burgenland hätte auch Lust drauf. Wo wird es denn realistischerweise stattfinden? Was ist dein Tipp?
Ich sehe nur drei realistische Möglichkeiten. Das ist in Innsbruck, da gibt es eine Olympiahalle, es ist die Wiener Stadthalle oder es ist die Stadthalle in Graz. Das sind die einzigen Hallen, die ich wirklich für machbar halte. Ein bisschen schade natürlich, wir haben zu früh gewonnen, weil Wien plant ja eine große Halle mit 20.000 Zuschauern und Zuschauerinnen, aber spielt es heute noch nicht, ne? Ja, es gab natürlich schon so Momente, zum Beispiel Kopenhagen 2014, der berühmte Song Contest, wo Conchita gewonnen hat. Da wurde so ein Kulturzentrum, war das so ein alter Hangar, wurde umgebaut, nur für den Eurovision Song Contest. Das war einer der wenigen Song Contests in den letzten Jahren, dass er mit einem absoluten Minus für die Stadt ausgegangen ist, weil genau dieser Umbau dann so teuer war. Deswegen sind vorhandene Hallen, die für Konzerte gemacht worden sind, wo es schon Strom gibt und wo man Lamperl hinhängen kann sozusagen, ja, sind immer gescheit. Also deswegen glaube ich, dass es eine dieser drei Optionen ist. Eine Option gibt es immer noch, das ist zum Beispiel passiert 2000 in Kopenhagen oder auch 2011 in Düsseldorf. Da hat man ein Fußballstadion genommen und dann ein Dach gemacht. Auch das ist eine Möglichkeit, aber auch eine sehr teure, weil da muss man sehr viel investieren.
Und das ist ja genau das Problem und das ist vielleicht irgendwie unromantisch, gerade für Fans, die sich denken, naja, cool, jetzt haben wir den Song Contest irgendwo in Österreich. Aber es wird sehr viel übers Geld gesprochen. Der ORF-Generaldirektor Roland Weißmann hat zum Beispiel in einem Interview gesagt, naja, zuerst haben wir uns schon geschreckt und wie das zu stemmen ist, es wird schon gehen, aber leicht wird es nicht. Warum ist es denn so unattraktiv eigentlich für das Land, wenn man gewinnt?
Für ein Land ist es sehr attraktiv. Es ist nur für den ORF nicht so attraktiv. Also für alle Städte, die es bisher ausgetragen haben in den letzten Jahren, war das ein absolutes Gewinngeschäft. Es gab gerade eine Studie, die sagt, dass in Liverpool bis heute davon unheimlich profitiert, dass der Eurovision Song Contest dort stattgefunden hat. Man hat in Infrastrukturen investiert, von denen man jetzt Nutzen ist. Man hat einen Bekanntheitsgrad aufgebaut. Liverpool hat seine Marke auch besser verkaufen können. Ja. Und das ist schon ein wesentlicher Aspekt, dass es für die Gastgeberstadt ein Riesengeschäft ist. Da kommen tausende Fans, die Hotels sind voll, die Ferienwohnungen rundherum sind voll, es wird ausgegangen, es wird Party gefeiert, es wird getrunken, es wird gegessen, man geht in Museen, man geht in Events, man schafft welche, wo noch zusätzliche Eintrittsgelder fällig werden. Das ist wirklich ein super Geschäft. Also der Eurovision Song Contest austragen ist unbezahlbar an Werbewert und an Umwegrentabilität und an der Wertschöpfungskette. Es schafft auch wahnsinnig viele Arbeitsplätze. Nur der ORF, aber für den ist es halt schwierig, weil der muss diese Sendung tragen. Und das ist halt das, was am teuersten ist für den ORF. Auf der anderen Seite denke ich mir, so viel billiger ist der Nachtslalom in Schladming auch nicht. Ja. Also die Übertragungsrechte von Fußballspielen sind viel teurer. Also es ist halt auch alles eine Verhältnismäßigkeit, ob man wirklich sagt, dass das so viel Geld ist. Der ORF wird umschichten müssen, das hat der Weißmann ja auch gesagt. Da muss man halt auf 2 Jahre beim Budget ein bisschen umschichten. Ja, ich glaube, der ORF wird das schon schaffen. Ich meine, Österreich ist jetzt nicht das ärmste Land Europas.
Und außerdem auch eine selbsterklärte Musiknation. Wäre natürlich umso trauriger, wenn es dann nicht klappen würde. Zumindest aus dieser Sicht kulturell. Du hast jetzt schon 3 Städte genannt, die du in der näheren Auswahl sehen würdest. Wenn wir jetzt eben über die Wertschätzung, über die Wertschöpfung sprechen, die dieser Song Contest verursacht. Ich meine, Wien ist weltbekannt, ist eine Touristenmetropole. Wäre es da nicht der Logik folgend irgendwie passender, andere Städte zu nehmen, die vielleicht diesen Boost mehr brauchen könnten? Graz beispielsweise vielleicht?
Es ist tatsächlich so, dass die kleinen Städte, das ist eine ganz subjektive Erfahrung jetzt, ja, dass die kleinen Städte den Eurovision Song Contest ganz anders erlebt haben und ich als Fan auch den Eurovision Song Contest und auch als Berichterstatter dort den Eurovision Song Contest anders erlebt haben, weil wirklich alle in der Stadt total mitfiebern, mitgehen, sich freuen. Die haben alle Songs gehört. Ja. Ich bin hier in der Straßenbahn hier in Basel von einer älteren Dame angesprochen, die hat auf meinem Badge Austria gesehen und hat gesagt, oh JJ, der singt so schön. der ist, gefällt mir so gut. Ich gebe den rufe ich an für den und so. Also wirklich, ja. Die waren die 80. Ja. Und ich finde es toll, oder? Ist lustig auch. In anderen großen Städten, wo ich schon war, da gibt es halt dann auch andere Veranstaltungen und dann geht das da so ein bisschen unter, ne, wenn du mal 2 oder 3 Millionen Stadt bist. Allerdings, du brauchst ja auch die Kapazitäten für die Betten und dergleichen. Und jetzt hat Basel ja Glück gehabt, dass andere Städte hier in der Nähe sind, nicht Freiburg, Mühlhaus in Frankreich drüben. Zwischen Zürich und Basel fährt jede halbe Stunde ein schneller Zug und so. Es spricht schon auch viel für Wien, muss ich sagen, wenn es um die Kapazität geht von dem, was machbar ist. Und was auch für Wien spricht, ist, dass ich nicht so weit gehen muss. Ich wohne nämlich neben der Stadthalle.
Als Oberösterreicher muss ich natürlich trotzdem sagen, dass ich etwas beleidigt bin, dass Linz eigentlich nie genannt wird. Wir hätten da eine wunderbare Arena auf dem sogenannten Pöstlingberg, da könnte man es auch austragen, meiner Meinung nach. Ob das die Rundfunkveranstalter auch so sehen, das kann ich zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht beurteilen.
Ich kenne die nicht. Wie viel haben da Platz in der Arena?
Eine schnelle und tiefgreifende Google-Recherche heute am Vormittag von mir hat ergeben, dass es 6.000 sind. Ist wahrscheinlich zu wenig.
Okay, ja, kann sein. Ja, ich fände Linz, ganz ehrlich, wenn ich aussuchen dürfte, welche Stadt ich super für den Eurovision Song Contest fände, dann ist es Linz. Weil es so eine Stadt ist, die ihren Ruf ja selbst gerade so ein bisschen ändert. So von der Industriestadt zu einer Kulturstadt sich so gedreht hat. Ich finde Linz aber von der Stadtentwicklung auch interessant. Und es wäre ein super Ort für den Eurovision Song Contest. Also ich kann das nur unterstützen. 6.000, ja. Vielleicht muss man dann irgendwo noch in ein Stadion übertragen, so wie das die Basler gemacht haben.
Man könnte natürlich auch auf das Stadion, das direkt daneben steht, tatsächlich auch ein Dach draufstecken. Ob Linz das Geld dafür hat, das ist eine andere Frage. Marco, du hast jetzt vorher schon angesprochen, dass du eben ja auch in Basel warst. Vielleicht abschließend noch, was macht denn diese Magie aus, wenn man jedes Jahr in einer anderen Stadt ist und sich den Song Contest auch live ansieht?
Ich sage immer, was ich so witzig finde, ist, ich suche mir ja meistens meine Reisedestinationen aus. Nur einmal im Jahr sucht die Stadt mich aus. Ich einfach irgendwo hinfahre oder Eurovision Song Contest stattfindet. Und so kam ich schon nach Kiew und so kam ich schon nach Baku. Ich weiß nicht, ob ich da privat hingereist wäre. Na, Kiew schon, aber Baku wahrscheinlich nicht. Und ich lerne neue Städte kennen und trotzdem ist die Eurovision Bubble ja überall gleich, wenn man so will. Ja, das sind die Journalistinnen und Journalisten, die Fans. Ich kenne schon wahnsinnig viele Delegationsleiter, die sagen, ja, hallo, und kenne ich den Griechen und den Zyperer oder die Isländer. Und den Felix kenne ich schon seit 2011, ja, den Delegationsleiter von Island. Und das ist irgendwie immer jedes Jahr wie so ein Family-Treffen. Es ist wirklich lustig. Und dann reden alle andere Sprachen und wir fachsimpeln alle, wer gewinnt und wer geht weiter und wer fliegt aus dem Semi raus. Und wir nehmen es total ernst und wissen gleichzeitig, dass es völlig wurscht ist, aber es macht einfach mega Spaß.
Völlig wurscht, aber ein riesengroßer Spaß. Ich glaube, das trifft für sehr viele sehr gut. Marco, vielen Dank für deine Zeit heute.
Ja, danke auch und stay Eurovisionary. Und darf ich doch sagen, ich habe einen Podcast, der heißt Merci Chérie und wir beschäftigen uns auch außerhalb der Saison gerne mit dem Eurovision Song Contest.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Alles Weitere zum Weltgeschehen lesen Sie natürlich wie immer auf derstandard.at. Und falls Sie Feedback oder Themenvorschläge haben, schicken Sie diese gerne auch an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschitz-Egger. Danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.